Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das feste Kreuzerhöhung, das wir heute feiern, hat zunächst einmal einen historischen Hintergrund. Die heilige Helena, die Mutter des römischen Kaisers Konstantin, hatte auf einer Wallfahrt ins Heilige Land das Kreuz Christi aufgefunden. Und die Christen waren sich natürlich dessen bewusst, dass das Kreuz Christi die Reliquie des Christentums schlechthin ist. Kaiser Konstantin, ihr Sohn, der schon durch das Toleranzedikt von Mailand im Jahre 311 das Christentum zu einer gleichberechtigten Religion im römischen Imperium erklärt hat, hat es 2 Jahre später, 313, sogar zur Staatsreligion erklärt. Das Christentum, das noch 10 Jahre vorher auf grausamste Weise verfolgt wurde von den römischen Kaisern, ist mit einem Federstrich zur Staatsreligion geworden. Und der Kaiser Konstantin war überhaupt ein großer Gönner der Kirche. Er hat dann im Jahre 335, das war dann schon nach der Auffindung des Kreuzes über dem Grab Christi, eine Basilika errichten lassen. Und der Weihetag dieser Basilika, der war der 13. September. Und am 14. September, also einen Tag später, hat man dieses von der heiligen Helena aufgefundene Kreuz Christi dann sozusagen geradezu zur Schau gestellt. Das heißt erhöht, das ist damit eigentlich gesagt. Die Bezeichnung des heutigen Festes, Kreuzerhöhung, weist eigentlich auf diese Ausstellung des Kreuzes Christi einen Tag nach der Weihe dieser Grabesbasilika auf dieses Ereignis hin. Wir haben heute noch in der Liturgie diesen Ritus, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn Sie sich entsinnen. Wann denn? Am Karfreitag. Ja? Die Kreuzenthüllung. Ecce lignum crucis, seht das Holz des Kreuzes, an dem das Heil der Welt gehangen. Venite adoremus. Wir erinnern uns, kommt, lasset uns anbeten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Bezug zum Karfreitag kann überhaupt nicht verleugnet werden. Aber was steht am Karfreitag im Mittelpunkt und was steht heute bei der Kreuzerhöhung im Mittelpunkt, worauf die Kirche ihren Blick richtet? Am Karfreitag richtet die Kirche ihren Blick auf den Gekreuzigten. Jesus Christus, der durch sein Sühneleiden und durch seinen Sühnetod, natürlich am Kreuz, die Sünde der Menschheit tilgt und darin die Menschheit erlöst von dem ewigen Tod, weil ja der Tod der Sold der Sünde ist. Wenn der Grund für den Tod, nämlich die Sünde, aufgehoben ist, wenn die Sünde gesühnt ist, dann muss der Tod sozusagen auch seine Berechtigung, sein Anrecht auf den Sünder verloren haben. Und das wird bestätigt am Ostersonntag in der Auferstehung des Herrn, der den Tod in dieser Auferstehung besiegt. Das ist die Optik des Karfreitag oder wenn Sie auch so wollen, der heiligen drei Tage. Heute beim Fest der Kreuzerhöhung geht es weniger um den Gekreuzigten als um dessen Kreuz. Das Kreuz hat natürlich nur diese Bedeutung, die es hat, weil ihm der Gekreuzigte diese Bedeutung gegeben hat. Ohne den Gekreuzigten wäre das Kreuz einfach zwei Balken, die im rechten Winkel sozusagen zusammengenagelt sind, wären ansonsten bedeutungslos. Es geht also heute darum, das Kreuz und dessen eigene, fast möchte man sagen, in einem gewissen Sinne, selbstständige Botschaft zu betrachten. Das ist zunächst einmal für die moderne Theologie verwunderlich, wenn ich so einen Satz sage. Warum? Weil die sagen würde, nach der Exegeten, das sind die Bibelausleger, gescheite Leute, die historisch-kritische Methode, wenn Sie das vielleicht schon einmal gehört haben, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und wenn Sie in der Exegese-Examen bestehen wollen, müssen Sie das natürlich wissen, müssen nachbeten, kompletter Unsinn, aber das müssen Sie sagen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, diese historisch-kritische Methode sieht keine weitere Bedeutung im Kreuz Christi, sondern sie sagt, naja, das war halt da gerade, da hat halt der Jesus gelebt und da waren die Römer im Land und die hatten also diese grausame Todesart der Kreuzigung und da hat es ihn halt gerade mal erwischt, Pech gehabt, mag man beinahe sagen. Was bedeutet das? Was natürlich so nicht stimmt, ist ein purer Zufall. Ne? Die Bedeutung des Kreuzes ist purer Zufall. Mitnichten, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Woraus ergibt sich denn das bereits, dass es nicht Zufall ist, sondern dass es alles göttliche Vorsehung ist? Nun, das wird auf zweierlei Weise so wunderschön in der heutigen Festtagspräfation gesagt, denn der am Holze des Kreuzes hat der Herr den Feind besiegt, der den Menschen am Holz des Paradieses besiegt hat. Dieser Feind ist der Teufel. Der Holz des Paradieses ist der Baum der Erkenntnis, ne? Von dem die Stammeltern gegessen haben. Und dann eben auch die, wie wir es gerade gehört haben, eben in der Lesung, dieses Ereignis mit den Giftschlangen und der Kupferstange. Die Leute, die tödliches Gift in sich hatten, aufgrund der Schlangenbisse gestorben wären, konnten sich retten, indem sie zu dieser Stange mit der Kupferschlange aufblickten. Die Schlange symbolisiert den Teufel, der sozusagen aufgehängt ist. Und daran überwunden wird, getötet wird. Paulus wird nachher sagen von Jesus Christus, dass er für uns zum Fluch geworden ist. Gott hat den, der die Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht. Das muss man mal überlegen. Der Heilige wird oder lässt sich zur Sünde machen, damit wir in ihm Gerechtigkeit, göttliche Gerechtigkeit würden. liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist alles minutiös von der göttlichen Vorsehung vorbereitet, dieses Kreuz. Dieses Kreuz als der Ort und das Mittel unserer Erlösung. Und das hat nichts, ich sage es noch einmal, absolut nichts mit Zufällen zu tun und mit irgendwelchen historischen Dingen. Gerade eben diese typologische Verwandtschaft zwischen der Kupferschlange und dem Fahnenmast einerseits und dem Kreuz und Christus andererseits macht das überaus deutlich. Und so wie die Leute vom physischen Tod gerettet wurden, das Gift war dann praktisch unwirksam, von welchem tödlichen Gift und von welchem Schlangenbiss werden wir dann am Kreuz erlöst durch den, der da als Fluch gehängt hat? Vom Biss der Schlange im Paradies, der tödlich ist, aber nicht nur für das physische Leben, sondern für das ewige Leben. Das ist der typologische Zusammenhang, also der Zusammenhang, der schon vorausbildhaft anzeigt, hier in dem Bericht Numeri, was dann am Karfreitag geschieht am Kreuz. Und ich sprach eingangs von der Botschaft des Kreuzes, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Was hat denn das Kreuz eben eine weitere Botschaft, abgesehen davon, dass es eben, dass der Baum des Todes, der Todesbaum, zum Lebensbaum geworden ist und der Baum im Paradies zum Todesbaum. Welche andere Symbolik gibt es noch bei dem Kreuz? Ganz einfach, so wie es zusammengezimmert ist. Vertikal und horizontal. Könnte man sagen, ja, das muss ja so gemacht werden, wenn da einer dran gehängt wird, ne, dann muss das also so konstruiert sein. Das ist kein Zufall. Es ist kein Zufall, ich sage es noch einmal, dass Christus am Kreuz gestorben ist. Im Grunde genommen ist das ein Bild dafür, dieses Kreuz, dass das Kreuz die Achse des gesamten und der Mittelpunkt ist, der archimedische Punkt des gesamten Universums überhaupt. Das Kreuz, das alles trägt. Und ohne das Kreuz, das Universum keinen Träger hätte, nicht gehalten wäre, sondern irgendwo herumeiern würde. Das, im Kreuz ist alles festgemacht, ist alles verankert. Oben und unten. Die vier Himmelsrichtungen. Das heißt, alles ist vom Kreuz und von der Erlösung umfasst. Es gibt keine Dimension der Menschheit, die nicht erlöst wäre. Das zeigt sich in der Symbolik des Kreuzes, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Es gibt keine Dimension, die nicht erlöst ist in Christus. Wenn man sich das einmal überlegt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was das bedeutet, dann muss man sagen, ja, selbst wenn ich nur das Kreuz einmal betrachte und nur das Kreuz einmal für sich selbst in seiner Bedeutung sehen möchte, dann hat das eine ungeheuer wichtige Botschaft für uns, für unsere Erlösung. In ihm ist alles verankert und alles getragen. Das ist der Nabel des Universums gewissermaßen, in dem alles erlöst hat. Und alles Gottwidrige, alles Unheilige schon besiegt ist. Das Kreuz ist das Instrument, das durch kein anderes Instrument sozusagen eingetauscht und ausgetauscht werden könnte, sondern dass man sagen muss, er musste am Kreuz sterben, weil nur im Kreuz sich die ganze Universalität der Erlösung angemessen ausdrückt. Von Zufälligkeit keine Spur, entfernt nicht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Frage ist deswegen auch, wie stolz sind denn eigentlich die Getauften auf das Kreuz? In der Taufe wird doch das Kreuzesopfer wirksam im Mysterium an dem Getauften. Ist es nicht leider so, dass nur noch wenige sich zum Kreuz bekennen? Das Kreuz, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie ich es sozusagen auch in einer gewissen Weise zeige, das muss ja gar nicht auffällig, das muss ja gar nicht protzig sein, muss gar nicht aufdringlich sein, ist Bekenntnis, müsste es jedenfalls sein. Deswegen auch schon meine Eingangsfrage, wie dominant ist denn das Kreuz in unseren Wohnungen? Und ist das wirklich das Kreuz des Gekreuzigten oder sowas mit Räubchen und mit Ersten und mit irgendwelchen Kinkerlitzchen da drauf? Da sind wir noch einmal bei einem weiteren Punkt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Nämlich der Missbrauch des Kreuzes auch in der modernen und gerade in der modernen Kirche. Unter welchem Vorwand? Kunst. Unter Kunst. Da wird das Kreuz, das nicht zufällig diese Gestalt hat, eben im rechten Winkel zueinander, die beiden Balken zueinander verbunden zu sein. Das wird dann verbogen, ne? Und alles Mögliche. Das wird dann alles künstlerisch dann hier. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es ist auffällig, dass das Kreuz immer schon in der Kirchengeschichte auch ein Gegenstand der Kunst war, der christlichen Kunst. Inwiefern? Nicht indem man die Gestalt des Kreuzes verbogen hat, sondern indem man das Kreuz wunderbar gestaltet hat. Mit Edelsteinen, die Kostbarkeit, die Verehrung, die man für das Kreuz hatte, zu erinnern, in dieser Kunst zum Ausdruck gebracht hat. Und heute ist ja sowieso in der Kirche alles billig und inflationär geworden. Aber das Kreuz auch noch zu verbiegen unter dem Vorwand der Kunst, das ist schon schlimm. Wenn man da die Logos da betrachtet und so weiter, das ist alles ein bisschen was Neues, ein bisschen was Modernes. Das soll ja auch die Leute ansprechen, ne? Und so weiter. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Sie sprechen keinen einzigen an durch die Unwahrheit. So eine Kreuzverbiegung, wie das heute allenthalben üblich ist, in der sogenannten Kunst, hat letztlich ihre Wurzeln darin, dass das Kreuz eben nur ein Zufall war. Wenn er ein bisschen vorher geboren wäre, noch bevor die Römer kamen, da wäre er anders gestorben, wenn er noch ein bisschen 300 Jahre später gekommen wäre und da wäre wieder was anderes gewesen. Nein. Ich möchte Sie sensibel machen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, für die Symbolik und für die Zeichen der Kirche bis hin zu den sakramentalen Zeichen, da ist nichts dran zu verändern. Die haben einen ganz, ganz tiefen, unveränderlichen Grund. Und der Vorwand mit der Kunst, der kommt von unten. Da wird das denn, na ja, wir müssen ein bisschen modern sein und so weiter, da wird das alles dann verbogen. Ich sehe das beispielsweise in so einem Katalog, ne? Kriegt man ja Kataloge dann von den Paramentenfirmen und so weiter, Kerzenfirmen, was da alles für ein Zeug drauf ist. Ne? Von den sechsfarbigen Regenbögen sowieso, ganz zu schweigen, das ist ja überall drauf bald. So verbiegt man eine tief christlich begründete Symbolik in satanischer Weise. Sind Sie da sensibel, wenn Sie was von Kunst und Wissenschaft hören, dann spitzen Sie die Ohren. Da werden Sie untergebuttert und sind so untergebuttert, noch bevor Sie merken, was eigentlich gespielt wird. Ich kann Sie da nur sensibel genug machen oder gar nicht sensibel genug machen. Ich will Sie da aber darauf hinweisen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das Kreuz Christi, das muss deshalb unser Stolz sein, unsere Siegestrophäe sein, auf die wir stolz sind. Und es soll jetzt niemand sagen, wie kommt denn der Pfarrer dazu, zu sagen, wir sollen stolz sein? Stolz ist doch eine Todsünde, ne? Das ist diese undifferenzierte Ausdrucksweise, die wir so oft finden in der Kirche, liebe Brüder und Schwestern. Ich meine, Stolz ist an sich neutral, könnte man sagen. Ist an sich noch nicht eine Todsünde. Sondern was muss ich mich fragen, wenn ich stolz bin? Worauf bin ich stolz? Bin ich auf mich stolz, auf meine Leistung, auf das, was ich habe, auf meinen Besitz, auf mein Geld, auf mein Ansehen, auf mich, mich, hin und mein und mich? Dann ist es die Todsünde. Aber Paulus sagt selbst, wir rühmen uns doch des Kreuzes und haben keinen anderen Ruhm als das Kreuz. Man kann es den Leuten überhaupt nicht deutlich genug in die Ohren dröhnen. Das ist unser Stolz, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und wie viele schämen sich dafür? Schande. Warum schämen die sich? Was kennt ihr dann da, die anderen, die Heide, die wir dazu sagen? Ne? Ei, lass doch die getauften Heiden sagen, was sie wollen. Das darf uns doch nicht stören. Paulus sagt, Gott hat die Weisheit der Weisen und die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht. Die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht. Worauf ist die Kirche und worauf sind außer viele Katholiken stolz? Na, auf die Wissenschaft und auf ihre weltliche Weisheit. Durch die Weisheit des Kreuzes. Die göttliche Weisheit wird im Kreuz offenbar. Und in dem schandmäßigen Tod des Herrn. Da hätten wir noch einmal so einen Aspekt beispielsweise für die Universalität des Kreuzes. Das Kreuz war der schandmäßigste, ehrloseste Tod überhaupt, den Christus, der Herrlichste, für uns gestorben ist. Das heißt, es gibt keine Dimension der Sünde. Man kann niemals so tief abstürzen, als dass es nicht vom Christus an seinem Kreuz aufgefangen worden wäre. Merken Sie, was dahinter ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir haben allen Grund, stolz zu sein auf das Kreuz und auf den Gekreuzigten. Und diesen Stolz braucht keiner zu beichten. Diesen Stolz kann er mit allerbestem Gewissen haben. Muss er haben. Hüten wir uns, uns des Kreuzes zu schämen. Denn dann schämen wir uns unserer Erlösung und unseres Erlösers. Dann hätten wir schlechte Karten da oben. Das ist die eigentliche Weisheit, das Kreuz. Für die Juden ein furchtbares Ärgernis und für die Griechen eine Torheit, für uns aber Gottes Kraft und Gottes Heil und Segen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, stolz sein auf das Kreuz heißt dann allerdings auch selbst sich unter das Kreuz stellen. Ist ja viel die Rede in der Kirche und immer wieder, und das kommt ja gut an bei den Leuten, wir machen uns gemeinsam auf den Weg. Ne? Das hat vielleicht was mit der Migration zu tun oder sowas mit der modernen. Aber liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir Christen können uns nur auf einen Weg machen, den Weg in den Himmel. Und was ist das für ein Weg? Welchen Charakter hat dieser Weg? Kreuzweg. Oh nein. Den meinen wir natürlich nicht, wenn wir uns gemeinsam auf den Weg machen, ne? Bei den Sprüchkloppereien. Ist der Kreuzweg, mit dem wir uns sozusagen, wenn wir das Kreuzesopfer Jesu Christi und damit auch sein Kreuz für uns höchstpersönlich und für unser Leben ratifizieren, für gültig erklären, für verbindlich erklären, für die Norm erklären. Denn, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich sage jetzt noch etwas abschließend, was zu der Volksmission, Bestandteil der Volksmission der Redemptoristen gehörte, dass der Paradiesbaum, der Lebensbaum wieder für uns zugänglich geworden ist, durch das Opfer Jesu Christi an seinem Kreuz, heißt eben nicht, dass da noch, ich sage so sehr, die Türen des Paradieses offen stehen, der Cherub steht nicht mehr dafür, Gott sei Lob, Ehre und Preis, ne? Weihnachten. Was hat Weihnachten mit Kreuzerhöhung, Karfreitag zu tun gehabt? Alles. Dass das sozusagen noch im Bild gesprochen ein Graben zu überwinden ist vor dem Paradies. Und dieser Graben keine Brücke hat, sondern nur überwunden werden kann, überschritten werden kann, wenn man das Kreuz, das man selbst auf seinem Kreuzweg getragen hat, mitgebracht hat, dann kann man das über diesen Graben drüberlegen und kann über das Kreuz wie über einen Steg ins Paradies einmarschieren. So diese bildhafte Katechese von den Redemptoristen, die es in Deutschland praktisch gar nicht mehr gibt. Alfons von Liguri hat ja diesen Orden gegründet. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Stolz ist angesagt für uns Christen. Stolz auf den Gekreuzigten und stolz auf sein Kreuz. Hüten wir uns, des Kreuzes zu schämen. Wer uns wegen des Kreuzes auslachen will, der zeigt selbst nur, dass er ein Obertor ist, aber von göttlicher Weisheit entfernt keine Ahnung hat. Wir dürfen ganz tiefenentspannt uns zum Kreuz und zum Gekreuzigten bekennen, ohne uns schämen zu müssen und auch ohne uns schämen zu dürfen. Denn nur im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben und sonst in nichts. Amen.